So, und jetzt bloß noch eine Schlussüberlegung. Die Frage, okay, dann wird die Ukraine der EU angegliedert. Angenommen. Okay, dann krallt sich Japan die Senkaku-Inseln. Was hilft das für den Aufschwung? Ja, da muss man sagen, die Frage gibt es nicht mehr. Die ist überrundet durch den Fortgang. Es ist ein Fortgang in die gewaltmäßigen Grundlagen des Staatenverkehrs. Aus der Krisenbewältigung raus haben die gesagt, wir müssen uns mehr durchsetzen gegen andere als bisher. Und jetzt sind sie beim Durchsetzen. Die Frage, was es Durchsetzen rückwärts für die Wirtschaft nützt, die wird nicht mehr gestellt. Man steht jetzt auf dem Standpunkt der Durchsetzung. Vielleicht ist da noch ein Hinweis drauf, dass die Europäer, nicht nur die Amerikaner ja auch, aber die Europäer im Verhältnis zu Russland über Wirtschaftssanktionen nachdenken. Und übrigens auch längst schon welche gemacht haben, aber halt so welche, von denen Sie immer sagen, die sind noch gar nicht richtig. Dass Sie über Wirtschaftssanktionen nachdenken, das ist eigentlich der Übergang dieser Standpunkte. Die Wirtschaftsbeziehungen pflegt man, um an dem anderen Staat zu verdienen. Mit Russland haben Sie enorm viel Wirtschaftsbeziehungen und Sie verdienen enorm viel an dem anderen Staat. Wer Sanktionen sagt, sagt, ich mache die Wirtschaftsbeziehungen zu einer Waffe. Dann stehe ich aber auch nicht mehr auf dem Standpunkt der Wirtschaft. Dann stehe ich nicht mehr auf dem Standpunkt, das kommt aufs Verdienen an. Nein, das Verdienen wird jetzt ja gerade hinter die Durchsetzung zurückgestellt. Jeder in Europa weiß, das kostet natürlich Wirtschaftswachstum, wenn man die Sanktionen durchzieht. Das schädigt auch uns. Die Auskunft heißt dann, aber uns weniger als die Russen. Ja, es schädigt uns weniger als die Russen, ist immerhin das Bekenntnis, es schädigt uns. Weniger als die Russen, deswegen ist es für uns eine Waffe und nicht für die. Aber es ist der Standpunkt, die Wirtschaftsbeziehungen sind Waffe. Und wenn man überhaupt den Zusammenhang zur Krisenbewältigung haben will, dann geht sie nur über das ganz, ganz, ganz Grundsätzliche. Wer sich gegen andere besser durchsetzt, kann alle Beziehungen zu seinem Vorteil gestalten. Das ist dann der Zusammenhang. Aber die Frage im engeren Sinn, was nützt es für einen Aufschwung, die wird einfach nicht mehr gestellt.
Da hat sich noch der Hitler in seinem Buch Mein Kanzler aufgeregt über die Erbsenzählerei, dass die Erbsenzählerei in dem Punkt Schluss ist. Das ist nichts anderes. Wenn es um Gewalt geht, wenn Gewaltfragen eröffnet sind, dann wird nicht mehr in dem Sinne gerechnet. Und da gab es einmal ein konstruktives übrigens auch zwischen dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, der am Anfang aber gesagt hat, allmächt, die Sanktionen, die kosten ja einen Haufen Geld, und zwischen der Regierung in Berlin und der ist schon ganz klar entschieden, der Schäuble hat gesagt, die Politik, die hat Vorrang, und der deutsche Ostausschuss der Wirtschaft hat am nächsten Tag in der Zeitung veröffentlichen lassen, er akzeptiert das Primat der Politik. Also da gab es, das ist schon entschieden alles. Dass in so einem Fall die Politik eben entscheidet und nicht die Wirtschaft mehr. Und dann darf man nicht vergessen, dass der Außenhandel mit Russland, das im Vergleich zur gesamten Wirtschaft, ist das ein relativ kleiner Teil. Das sind, wenn es hochkommt, vielleicht 15-20%. Das heißt, die anderen Märkte, USA, Europa, Kanada, Südamerika und so weiter, das macht immerhin die überwiegende Mehrheit der Geschäfte aus. Also das sind dann immer so Kapitalfraktionen, die sich jetzt immer aufregen, weil sie es sie gerade getroffen hat, aber letztendlich entscheidet dann immer die Politik. Und da wird dann immer kleinlich gerechnet, was das kostet. Weil sonst können wir gar keinen Krieg führen, sonst können wir die Bundeswehr gleich abschaffen. Weil das kostet alles Geld. Wenn man so rechnet, würde.
Ja, das ist halt, wenn der Übergang zur Gewaltkonkurrenz, also wenn die Gewaltkonkurrenz zum Hauptthema der Politik wird, nicht zu der selbstverständlichen Grundlage, die immer mitläuft, dann ist es so, wie du sagst, dann wird der kapitalistische erste Imperativ, man muss verdienen, der wird zurückgesetzt hinter die Selbstbehauptung oder die Expansion der Macht, die diese Wirtschaft ja bewacht, lizenziert und schützt.
Ja, ja. Also ich würde das Ganze nicht so von den Staaten und der Politik abhängig machen, sondern ich würde schon sagen, dass es da um wirtschaftliche, also auch die kapitalistischen Interessen der Unternehmen geht. Und die Politik bereitet nun mal den Rahmen vor, in dem man solche kapitalistischen Geschäfte tätigen kann. Und das ist eigentlich also das, dass der Staat immer noch diese Regeln vorgibt und dass der Staat eben das militärische Monopol hat, sind, glaube ich, die beiden einzigen Gründe, warum die Staaten überhaupt in der Weltpolitik noch so einen großen Einfluss haben im Verhältnis zum Kapital quasi. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Staaten unbedingt nationale Interessen vertreten, also zumindest die meisten nicht, sondern dass die überwiegend kapitalistische Interessen vertreten. Und ja, warum kommt es dann zu Krieg? Also es ist eben so, dass weil die Staaten ja immer noch die Macht haben, bestimmte Regeln und ja, Gesetze zu erlassen, dass das halt manchmal dem Profitstreben im Weg steht. Früher, während dem Kalten Krieg, war es halt so, dass die Staaten dann sozialistisch waren und deswegen ihren Markt protektioniert haben. Und heute ist es halt so, dass dann in den Staaten einfach Chaos herrscht oder irgendein Gottesstaat wie jetzt im Nahen Osten und dass deswegen der Handel und der Profit behindert ist. Und solche unliebsamen Regierungen sollen dann halt einfach mithilfe von militärischen Mitteln beseitigt werden. Ich glaube, das ist der Hauptzusammenhang zwischen Kapital und Krieg. Also man merkt es auch, wenn man sich anschaut, wo Krieg geführt wurde, da kann man sich verschiedene Karten anschauen. Halt eigentlich alle Staaten, wo die NATO Krieg geführt hat, waren zum Beispiel kein Mitglied in der World Trade Organization oder so. Und in der Ukraine-Krise gegen Russland oder jetzt auch bei der Krise, die in Venezuela geschürt wird, da geht es dann zum Beispiel um Handelsbündnisse, die unabhängig sind vom Weltmarkt. Und ja, das sind dann die Motivationen, glaube ich.
Können wir noch ein bisschen was für tun, dass wir die Stellungnahme noch ein bisschen klarer rausarbeiten, noch immer drüber reden? Was soll die These sein? Ich habe zwei Sachen mir merken können, ja. Staaten vertreten nicht die nationalen Interessen, sondern kapitalistische Interessen, war eine Opposition in der Auskunft. Und das andere war, Kriege finden statt von den kapitalistischen Staaten her, gegen Staaten, die entweder den Kapitalismus nicht zulassen, das war die ganze Ostblocklage in der Kalten Kriegszeit, die sozialistischen Staaten, oder Staaten, wo Chaos herrscht oder wo ein Gottesstaat ist.
Ja, weil die eben auch den Kapitalismus behindern.
Ja.
Das ist halt aus kapitalistischer Sicht nicht produktiv, so ein Staat. Also die Kapitalisten wollen halt in anderen Weltregionen hauptsächlich das erreichen, was sie für ihre kapitalistische Produktion brauchen. Zum Beispiel Rohstoffe, jetzt Öl oder aber auch zum Beispiel billige Arbeitskräfte. Und das geht dann halt auch über freie Konkurrenz. Also freie in Anführungszeichen.
Nee. Keine Anführungszeichen. Ist schon frei. ich will nochmal nicht direkt widersprechen, sondern ich will noch ein bisschen rumbohren, ja? Was sagst du zu Folgendem? Also erstmal, ich stimme da natürlich zu, was die damalige Ostblocklage betrifft. Ja, da hat sich, wie war es, ein Drittel der Erde ist rot, hieß es, ein Drittel des Globus der kapitalistischen Nutzung erstmal prinzipiell entzogen und dann übrigens partiell zugelassen. Also die haben ja Erdgasröhrengeschäft, ist ja auch mit der Sowjetunion gelaufen. Mit der DDR hat die Bundesrepublik jede Menge Handel gehabt, was jetzt immer Thema ist. IKEA hat seine Sachen von dort bezogen und so weiter und so weiter. Wurscht. Okay, ein Grund der Feindschaft. Aber was sagst du zum Beispiel zu dem Krieg, den die Amerikaner gegen Saddam Hussein geführt haben? Das Öl hätte der ihnen gern weiterverkauft und der war prima Stabilitätsgarantie für einen guten Ölhandel. Im Gegenteil, alle Stabilität haben die Amerikaner kaputt gemacht mit ihrem Krieg. Jetzt ist Chaos. Vorher war kein Chaos. Warum haben die gegen Saddam Hussein einen Krieg gemacht? Ein Handelshindernis war der nicht.
Noch nicht, aber ich glaube schon, dass die Angst hatten, dass der eventuell irgendwann nicht mehr auf die Amerikaner angewiesen ist.
Nee. Das Problem ist folgendes, du siehst nicht die, oder du fasst nicht ins Auge, dass es neben der ökonomischen Benutzung die Gewaltkonkurrenz als ihr Grundlage gibt. Saddam Hussein hat, was die ökonomische Benutzung betrifft, überhaupt nichts verkehrt gemacht. Aber er wollte sich als Staat stärken, indem er Kuwait krallt. Jetzt sagen die Amerikaner, der ist dabei, die Rolle des untergeordneten und dadurch kontrollierbaren Ölstaats zu verlassen. Der will tatsächlich eine Regionalmacht aus eigener Machtvollkommenheit werden. Und an der Stelle sagen sie, wer hier was wird und wer hier nichts wird, das sagen wir. Nicht, weil der Saddam Hussein so viel schlimmer wäre als zum Beispiel die Iraner gleich hinter der Grenze oder die Saudis auf der anderen Seite. Nicht, weil er als Handelspartner irgendwas, als Handelsmacht irgendwie ein Problem geworden wäre, sondern weil er als Macht ein Problem geworden wäre. Und das ist wichtig, das ins Auge zu fassen. Jetzt denk mal die andere Seite, die heutige Lage. Russland hat ja seinen Systemwechsel hinter sich gebracht. Russland ist der Staat, der kapitalistisch geworden ist, der sich in den Weltmarkt einklinken will und einklinkt, der sein Gas verkauft, der... Ja, und so weiter, alles egal. Was stört denn an dem eigentlich noch? Dass er machtmäßig nicht wirklich untergeordnet ist, das stört. Deswegen will man diese Macht nach Kräften kleiner machen. Sie auf ein Niveau bringen, wo sie auch nicht anders kann, als sich unterzuordnen, unter die von anderen gesetzten Weltmarktregeln, unter die von anderen gesetzte Gewaltordnung des Globus. Deswegen, ja, diese Einkreisungspolitik bei Georgien wird an dem alten Raum der Sowjetunion rumgeknapst. Bei die ganzen Ostblock-Verbündeten sind schon in der NATO inzwischen, also die sogenannten Ostblockstaaten, Polen, Tschechien, Slowakei. Jetzt der engere Raum der Sowjetunion, die Ukraine, also mit Kernland der Sowjetunion. Wird darum gekämpft, es Russland wegzunehmen. Und der Ami-Präsident sagt eigentlich schon das Stichwort. Russland ist eine Regionalmacht, die aus Schwäche handelt und nicht aus Stärke. Das ist die Nichtanerkennung als zweite Atommacht. Das ist der Beschluss, ihr seid nicht die von uns zu respektierende, militärisch unüberwindliche zweite Macht, sondern ihr seid eine Regionalmacht. Also, das große Russland zur Regionalmacht zu erklären, das ist eine Statuszuweisung von Amerika und sie ringen praktisch drum, diese Statuszuweisung wahrzumachen. Und auch da wieder, Russland ist in keiner Hinsicht ein Hindernis für Handel und Wandel und kapitalistische Benutzung. Im Gegenteil, die würden immer noch gerne viel mehr Kapitalimport bei sich beheimaten und außer Schuhfabriken auch noch alles andere von Hewlett-Packard über Google bei sich produzieren lassen. Also wichtig, das zu unterscheiden. Es sind zwei Paar Stiefel. Es geht, also an dem Fall Saddam Hussein und an dem Fall Russland merkt man, die kapitalistischen Staaten machen keineswegs einfach Krieg gegen nicht-kapitalistische Staaten. Keineswegs. Die Gewaltkonkurrenz läuft nicht einfach gegen welche, die sagen, sie stellen sich dem Kapitalismus nicht zur Verfügung. Das ist vielleicht die erste und radikalste und selbstverständlichste Feindschaftserklärung. Aber das ist nicht die ganze. Oder damit ist es nicht erledigt, wenn ein Staat dann kapitalistisch wird und am Weltmarkt mitmacht, in der WTO ist. Ist er noch immer nicht einfach ein Partner, sondern dann ist er immer noch eine Macht, die darin stört, dass sie aus eigener Machtvollkommenheit handelt und Sachen machen kann und manchmal Sachen macht, die dem Kommando der Welt vormacht und ihrem Anhang widerspricht. Also das wäre eine Überlegung, ja. Das ist ja der Hammer. Erst früher haben sie uns beigebracht, Die NATO brauchen wir nur wegen der Unfreiheit der östlichen Staaten. So, die Unfreiheit ist weg. Aber die NATO brauchen wir nach wie vor. Die wird überhaupt nicht überflüssiger. Und jedenfalls wird das Militär der Nationen, vielleicht wird die NATO ja auch irgendwann mal überflüssig, weil sich die Partner nicht mehr einigen über die Feinde. Aber das Militär wird nicht überflüssig. Der Gedanke, wir brauchen Militär bloß, weil welche uns bedrohen, stimmt nicht. Wir brauchen Militär, weil wir andere bedrohen müssen. Sonst kommt die nützliche Welt nicht zustande. Was soweit, ja? Jetzt die andere Ecke mit dem nicht nationale Interessen, sondern kapitalistische Interessen. Den Gegensatz kann ich nicht gut sehen, weil diese Nation ist kapitalistisch. Ihr Allgemeininteresse ist das Florieren des nationalen Kapitalismus.
Ja, die Nationen sind kapitalistisch, aber der Kapitalismus ist nicht national, sondern international.
Nein, nicht nur. Nicht einfach.
Das ist ja nur Internationalität, ist ja ein Resultat, wie sich die Nationalstaaten zu ihren kapitalistischen Ressourcen stellen. Also eine Internationalität gibt es nur dann, wenn die Nationalstaaten sagen, es nützt uns, ja, wenn unser Kapital ins Ausland geht und wenn ausländisches Kapital zu uns kommt. Also die Definition einer Nation als Standort, als Kapitalstandort, das ist eine Tat der Staaten. Es ist deren Entscheidung gewesen zu sagen, das nützt uns als Nation, wenn wir eine Internationalisierung des Kapitals zulassen bzw. halt ins Werk setzen.
Und da merkt man, dass das unmöglich die Staaten sein können, ja? Nicht alle Staaten, sondern das sind die Staaten, die den Weltmarkt dominieren, die sagen, internationales Kapital ist doch in Wahrheit amerikanisches. Internationales Kapital ist in Wahrheit europäisches. Und bloß wegen der Gleichung sind sie Parteigänger des internationalen Kapitals. Kaum ist der Staat wirklich der Meinung, internationales Kapital ist eine Schädigung von mir, ist ein Entzug von nationalen Reichtumsquellen meines Landes, stellt er sich die Frage, ob er sich's gefallen lassen muss, dass es so geregelt ist. Und Frankreich war da immer ein Land, das hat er da viel Vorbehalte. Ja, wo Deutschland sagt, wir begrüßen ausländische Investoren auf unserem Territorium, die schaffen Arbeitsplätze, ist Frankreich schnell dabei zu sagen, das ist ein Ausverkauf der nationalen Industrie. Wo Deutschland sagt, wir begrüßen es, wenn VW nach Brasilien, Mexiko, China geht, hat Frankreich öfter schneller gesagt, das ist ja Kapitalflucht. Anstatt dass sie im eigenen Land investieren, gehen sie woanders hin. Ja, das hängt ganz davon ab, ob man das als Nation für sich nützlich findet, dann begrüßt man es. Oder ob man es bedenklich findet, dann findet man es erstmal wenigstens bedenklich. Und wenn man es schlimm findet, dann fragt man sich, ob man sich's eigentlich gefallen lassen muss. Oder ob man dem Kapital mit der Macht des Staates eine Verpflichtung aufs Vaterland aufdrücken kann. Und das kann man im Prinzip. Da war ja gerade das Beispiel vorhin mit dem Ostausschuss der deutschen Industrie ein schöner Fall. Natürlich, die Firmen kalkulieren global. Aber wenn das Heimatland sagt, so, jetzt hört sich's mal auf mit den Geschäften mit Russland. So weit sind wir ja noch nicht. Aber jetzt droht eine mögliche ernste Beschädigung der Geschäfte mit Russland. Dann sagt das Kapital, ja, wir wissen schon, was wir an unserem Heimatland und seiner Macht in der Welt haben. Also so vaterlandslos sind die Kapitalisten nicht. Sie sind Opportunisten der größten Macht. Jetzt habe ich den Neigung.
Wechseln halt dann den Standort, ja, wenn der eine nicht mehr attraktiv ist. Oder zur Not quatschen sie die Regierung, das ist auch schon vorgekommen. Also es ist jetzt in Deutschland unwahrscheinlich, weil der Staat nicht ganz so schwach ist.
Aber dann, auch dann finde ich die Vorstellung, dass die nicht gut passt. Also wenn die Vorstellung sein soll, diejenige, das internationale Kapital unterwandert die Regierungen oder bringt die Regierungen sozusagen verpflichtet die auf seine Interessen, wie da dann Krieg draus folgen soll, dann ist es doch gar nicht mehr klar, wenn bloß das Geschäft zählen soll. Warum gibt es dann den Krieg mit dem Saddam Hussein? Der hat sein Öl verkauft. Dann ist auch überhaupt gar nicht klar, warum eine Kriegstreiberei mit der Ukraine passiert. Weil so ein großes Geschäftsfeld tut sich da ja gar nicht auf, das Kapital. Das ist ja eigentlich ein ganz uninteressantes Land. Oder wenn man gerade noch an die Gottesstaaten denkt, wie Afghanistan, da gibt es doch sowieso nichts anderes zu verkaufen als dasjenige, was die westlichen Hilfsorganisationen jetzt hingebracht haben. Also warum sollte das internationale Kapital, wenn denn die Fiktion stimmen würde, mit der die bestimmen die Politik, sagen, der Gottesstaat Afghanistan muss weg? Das passt nicht zusammen.